zum Kaffee.
Ja, bald einmal ist soweit Wochenende, steht vor der Porta, genügt Zeit haben wir aber gleich noch, um einen Kaffee zu nehmen. Und bei mir im Studio ist jetzt heute der Patrick Zbrunn, Gast. Guten Tag.
Guten Tag, Ulf.
Also ich sage jetzt einmal, der Patrick Zbrunn ist Bergsteiger, wobei er das nicht einmal zum Viertel beschreibt, was ihr alles seid und gemacht habt. Verschiedenste Sachen habt ihr schon ausprobiert in eurem Leben. Aber ich glaube, die Berge gehören schon zu den Favoriten.
Berge haben für mich immer ganz eine wichtige und eine zentrale Rolle gespielt in meinem Leben. Und ich habe es einmal so gesagt, für mich ist alles, was mit dem Bergsteigen und auch mit der Ausbildung in diesem Zusammenhang verbunden ist, betrachte ich heute noch eigentlich als eine meiner wichtigsten Lebensschulen.
Wieso das? Kommt das auch davon, dass man hier im Wallis aufgewachsen ist?
Grundsätzlich wäre ich der Meinung, ja, aber wenn ich links und rechts die Leute anschaue und meine Kollegen anschaue und wie viel wenig von denen zu Berg geht, kann es glaube ich nicht so sein. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man hier aufwächst, dass man dort zu Berg geht, als wenn man irgendwo zu Belgien aufwächst, ist wahrscheinlich schon gegeben. Aber ich als Boccio bin ich viel mit dem Papa wandern und das hat mir immer gefallen. Und bin dann nachher als Elfjähriger zuerst mal mit dem Bergsteigen so in Kontakt gekommen.
So jung?
So jung, ja. Und das hat mich nachher dann nie mehr losgelassen und seitdem ja, sind die Berge für mich ganz, ganz ein wichtiger Bestandteil von meinem Leben.
Über Faszination Berge, die wollen natürlich auch noch reden, aber man muss ja so als junger Mensch auch etwas studieren. Das ist nicht anders. Und ihr habt an der Uni zu Bern Betriebswissenschaft, eine gute, solide Ausbildung, glaube ich, und neueste Geschichte studiert. Wieso jetzt noch neueste Geschichte?
Ja, das ist auch eine interessante Gegebenheit. Ich habe effektiv als Hauptfach Betriebswirtschaft studiert und das Studium hat mich grundsätzlich nicht ganz ausgefüllt. Und ich habe gedacht, wenn ich schon die ganze Woche in Bären müsse, zum Teil am Nebel hocken, dann will ich wirklich auch noch das nebenbei studieren, was mich wirklich interessiert. Und ich habe wirklich ein sehr vielfältiges Studienprogramm gehabt. Ich habe eben neben dem Hauptfach Betriebswirtschaft habe ich auch noch Journalismus-Lektionen quasi belegt und Fremdenverkehr und Soziologie. Und unter anderem eben auch die neueste Geschichte. Die Geschichte hat mich immer fasziniert und ja, dann haben wir dann entschlossen, eigentlich nebenbei noch das als Nebenfach quasi zu machen.
Seid ihr da auch so ein bisschen viel auf Suche gewesen? Was könnt ihr mir noch so zusagen, dadurch, dass ihr so viel im Prinzip nebenbei euch noch gemacht habt?
Nicht einmal unbedingt. Es war reinstes Interesse gewesen. Und ich weiss, mir hat einmal ein Professor gesagt, er mache sich ein bisschen Sorgen über meine Studienzusammensetzung. Ich sei viel zu fest verzettelt. Und ich muss sagen, wenn ich heute zurückdenke, sind wirklich die wertvollsten Erinnerungen, die ich aus der ganzen Studienzeit nehme, sind wirklich die anderen Sachen, die ich noch gemacht habe. Und was eigentlich eine ganz interessante Feststellung ist, da bin ich vielleicht vor einer Geschichtsvorlesung, nachher in die Wirtschaftsvorlesung gegangen und plötzlich hat man da grundsätzlich zufällig gewisse Zusammenhänge, das Gefühl gehabt, zu entdecken. Und das ist genau das Brisante gewesen, oder? Nicht einfach nur Schema X, sondern plötzlich die Synergien von ganz verschiedenen Themen. Und das ist ja da, wo ich vielfach hängen geblieben und wo ich nachher habe, ganz interessante Gespräche und Gegebenheiten quasi auch daraus nehmen.
Es ist schon eine unglaublich vielseitige Ausbildung halt dadurch. Da weiss man, glaube ich, in jedem Spektrum etwas weiss man da auf das Mal.
Gut, die Geschichte ist sowieso immer etwas sehr Interessantes. Wir haben ja schon vorhin gesehen, Nihil Novum Sub Soli. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Da wird ja alles irgendwann mal wie schon erlebt. Und ich glaube, wenn man so gerade wieder diese hektischen Zeiten anschaut, wo wir drin sind mit der ganzen Finanzkrise, wenn da manch einer sich immer wieder mal mehr hätte genommen, das ein bisschen zu reflektieren und zu schauen, was ist denn damals eigentlich in den 20er Jahren, in den 70er Jahren passiert, glaube ich, könnte man sich von manchem Blödsinn, den man wiederholt, eigentlich davon behüten.
Und nebenan hätte man natürlich noch müssen bergsteigen.
Ja, wir nicht müssen, aber ich habe schon während der Kollegiumszeit habe ich noch die Ausbildung gemacht als Bergführeraspirant und bin dann nachher auch der jüngste Bergführer geworden von der Schweiz. Und das war natürlich eine wunderbare Zeit. Also während dem Studium hat man sowieso viel Freizeit, man hat viele Ferien. Und da konnte ich dann wirklich als Bergführer arbeiten. Und das war auch ein wunderbarer Ausgleich. Zudem war es natürlich ein willkommener Zustuf ja, zum Sackgeld und auch zum Finanzieren vom Studium. Aber das ist, ich habe die Doppelwelt habe ich immer sehr gerne gehabt. Ich habe Ende Bergsaison habe ich eigentlich nicht mehr gewartet, um wieder zurück ins Studium zu gehen. Und Ende Semester habe ich nicht mehr gewartet, um wirklich wieder in die Berge zu gehen.
Aber schön, vielseitig natürlich halt wieder. Und nachher hat der SV auch der harte Arbeitsalltag angefangen. Aber auch da hat sich der Patrick Zbrunn nicht auf eine Sache festlegen. Über diese Sache reden wir im nächsten Teil. Wir sind im zweiten Teil von der Sendung zum Kaffee mit dem Patrick Zbrunn. Ein sehr vielseitiger Mann. Wir haben gerade über die Studienzeit geredet an der Uni Bern in der Betriebswissenschaft. Neueste Geschichte und noch super andere Sachen natürlich studiert. Aber die waren jetzt, glaube ich, nicht alle normal. Nebenbei euer Bergführer und der, nach der Studienzeit hat, glaube ich, der harte Arbeitsalltag angefangen. Und was macht der Patrick Zbrunn? Er geht auf Amerika. Und 2 Jahre hat er da Medizinaltechnik-Konzern geschafft. Um was geht es da?
Ja, also gut, ob der wirklich der Herr Lebenstag schon angefangen hat, weiß ich nicht. Es war eine wunderschöne Zeit gewesen. Die Überlegung war eigentlich die, ich nach dem Studium in Deutschland gehen, für in erster Linie mit einer Fremdsprache zu arbeiten und auch andere Kulturen kennenzulernen. Und ich war da relativ offen, gesehen, entweder in einem französisch sprechenden Raum oder in einem englisch sprechenden Raum, und hatte verschiedene Optionen gehabt. Und unter anderem hat sich dann, ja, fast heute zufällig eine Option ergeben, in den USA in einem Konzern zu arbeiten, wo der Medizinaltechnik ist. Und das ist ein Konzern, der Synthes-Konzern, der Schrauben und Platten und Instrumente herstellen für das Fixieren von Knochenfrakturen. Und das ist vielleicht auch nicht ganz zufällig. Mein Papa war ja Chirurg gewesen, und von dem her ist das vielleicht schon ein bisschen auf dem Weg gelegen. Aber es war eine wunderbare Zeit hier in den USA. Mhm. Ich war damals schon mit meiner jetzigen Frau hier draußen. Sie hatte als Künstler ihr eigenes Atelier. In Amerika, ja.
Aha.
Und wir haben uns da sehr, sehr wohl gefühlt. Wobei, ich muss sagen, es war bald einmal klar gewesen, also in Amerika werden wir wahrscheinlich nicht alt.
Wieso das?
Ja, wir haben schon, es ist schon gewisse Sachen, haben wir ein bisschen vermissen, und das ist schon so ein bisschen das Authentische, das Traditionelle, das Kulturelle. Mhm. Ich möchte damit nicht sagen, dass die USA keine Kultur hat, aber es ist eine andere Kultur gewesen. Es bleibt doch sehr viel eigentlich an der Oberfläche hängen.
Mhm.
Und da hat man schon, ist bewusst worden, dass wir hier eine Art Verwurzelung haben, wenn man immer nur hier ist, vielleicht gar nicht merken tut.
Mhm.
Und dann hat sich es ergeben, dass ich quasi angefragt wurde, ob ich nicht zurück ins Walliswelt komme, für da in eine Firma einzusteigen. Mhm. Die hat eine Nachfolgeregelung gesucht. Und als allererstes habe ich gesagt, nein. Mhm. Also ich habe das kurz mit meiner Frau besprochen und wir haben gesagt, nein, also ich will so früh, so jung zurück auf ein festgefahrenes Gleis. Ich war damals 27 gewesen, und habe gesagt, nein. Und dann haben die nicht gelassen und dann haben die gesagt, los, entweder jetzt oder nicht. Und dann hat mein damaliger Chef, den ich dann kontaktiert habe in den USA, gesagt, los, was würdest du an meiner Stelle machen? Und der hat gesagt, los, du bist ja so jung, du bist in 10 Jahren noch jung, also gang und bock die Chance.
Und dann habt ihr die Chance. Also viele wollen ja in die USA, da gehen ja alle Träume in Erfüllung, sagt man ja so gerne, da ist das Leben ganz anders. Und der Patrick Zbrunn hat gesagt, nein, ich komme zurück ins Wallis.
Ja, aber wie ich es dargelegt habe, es ist so ein bisschen halb Flogger hin, halb Zoges hin. Also,
und Frau ist auch einverstanden gewesen?
Ja, die ist auch einverstanden gewesen, ja. Aber wir hätten sehr gerne, wären wir noch ein paar Jahre länger in den USA geblieben, aber durch die
aber für immer definitiv nie, nein, im Sicken.
Nein, wobei ich den schon im Hinterkopf hatte, dass man eventuell, wenn ich hier zurück in die Firma einsteige, dass man könnte dann gewisse Zusammenarbeit vielleicht machen könnte. Und das ist dort so entstanden. Ich habe dann nachher, nachdem dass ich die erste Firma ein bisschen umorganisiert habe und wieder auf die Beine gestellt habe, habe ich eine zweite Firma gegründet, eine Medizinaltechnikfirma.
Voilà.
Und da haben wir zu 80% mit USA zusammen geschafft. Das hat sich dann so mit sich ergeben, dass ich sehr viel wieder auf USA zurückgegangen bin. Also auf einmal habe ich beides gehabt.
Aber ihr seid ja dann nachher aber beim Aufbau von einer weiteren Firma, ihr habt eine weitere Firma gegründet, besser gesagt. Und dann seid ihr von 2 Firmen in der Geschäftsführung gewesen. Wie funktioniert das?
Ja, das dient jetzt natürlich so wie eine Doppelbelastung, aber an und für sich ist es nichts. Also ich habe die zweite Firma ist so strukturiert gewesen, dass die integriert in der anderen Firma war. Eine Firma hat vor allem einfach die Infrastruktur gehabt und, sagen wir mal, das Management gehabt, und die andere Firma hat von null anfangen, dass die nicht irgendwann eine eigene Fabrik bauen und ein eigenes Management-Team bauen, hat man das eigentlich als Synergie zusammengelegt und so ist es dann ja, vielleicht am Morgen habe ich vielleicht mehr für eine Firma geschafft und am Nachmittag mehr für die andere Firma, aber das ist ein fließender Übergang.
Früh am Morgen, ja. Ja, das glaube ich. Also sicher viel zu zügig, aber 18 Jahre lang sind ihr da dahinter gegangen und hat das Beste daraus gemacht, glaube ich, kann man sagen.
Ja, ich glaube, es ist sehr viel, immer wieder Erfolg. Mit einer grossen Portion Glück, ist das sehr gut aufgegangen und die Firma hat kontinuierlich gewachsen und hat, mit der ersten Firma bin ich dann nachher auch noch in die Autoindustrie diversifiziert und da haben wir wirklich zwei ganz neue Standbeine gehabt, wo wir uns vollständig neu haben müssen orientieren und wo wir bei beiden Bereichen wirklich ein schönes und ein erfolgreiches Wachstum hatten. Mhm. Und von dem her ja, ist es natürlich schon schön, wenn man sieht, was man so in diesen Jahren kann realisieren kann.
Mit härter Arbeit natürlich.
Das geht, aber das ist heute überall so. Also.
Aber jetzt kommt natürlich das Beste. Nach 18 Jahren sagt sich der Patrick Zbrunn, so, ich will etwas Neues machen und macht es euch. Was das war, das gehört im nächsten Teil. Wir sind in der Halbzeit vom Meeting zum Kaffee mit dem Patrick Zbrunn. Und ich habe ganz am Anfang schon erwähnt, der Patrick Zbrunn ist Bergsteiger. Natürlich haben wir jetzt feststellen, dass er noch ganz viel anderes gemacht hat. Aber jetzt kommen wir endlich zum Bergsteigen, weil nachdem, dass er Jesus Gott, 18 Jahre Geschäftsführer von zwei Firmen war, hat Patrick Zbrunn sich gesagt, so, Neustart. Und dann hat er dann beschlossen, wieder sich den Bergen zu widmen und eine Wahnsinns-Expedition zu planen. Herr Zbrunn.
Ja, das ist richtig.
Also, der Mount Everest.
Also der Mount Everest ist ein Teil der Faxe. Nachdem dass ich mich entschlossen habe, die Firma zu verkaufen, habe ich gesehen, okay, das ist jetzt wirklich die Chance, so eine Auszeit zu nehmen. Das ist natürlich auch ein Privileg, aber ein Privileg, das man sich erschaffen muss. Und habe aus verschiedenen Gründen gesagt, okay, die Auszeit, ein Jahr, will ich vor allem euch etwas machen, was ich jetzt jahrelang nicht mehr so intensiv machen konnte, wie ich es hätte wollen. Und das ist eben wieder zu Berg gehen und eben zum Beispiel Expeditionen zu machen.
Ja, aber das sucht man sich gerade der Gregste aus.
Ja, ich muss sagen, wenn ich, das ist klar, der Everest ist natürlich, der kennt jeder Mann und das ist natürlich auch für einen Bergsteiger und einen Bergführer. Es ist und bleibt halt einfach der höchste Berg der Welt und das ist generell eine Faszination, die halt von diesem Berg ausgeht. Aber ich hatte am Anfang auch ein bisschen Mühe und habe mir gesagt, muss es jetzt wirklich einfach gerade wieder der höchste sein. Und das ist mir selber am Anfang ein bisschen peinlich gewesen. Dass man sagt, ja, das ist jetzt wieder typisch. Oder jetzt einfach, es geht einfach nicht so dazwischen, sondern jetzt müssen wir halt einfach auf den Hexen gehen. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, okay, es hätte sich halt einfach halt, wieder so ergeben.
Ja, ihr seid halt euch einer, der, wenn er etwas macht, der wirklich voll. Das zeigt ja schon im ganzen Lebenslauf so ein bisschen uns an.
Ja, aber darum hat es mich eben ein bisschen gestört. Mhm. Aber ich meine, es gibt noch andere sehr, sehr schöne Berge. Es gibt gesamthaft gibt's 14 Achttausiger. Mhm. Und es gibt Mengen Achttausiger, die weniger überlaufen ist und die von der Herausforderung, rein von der Bergsteiger-Herausforderung, sicher viel grösser ist. Aber der Everest ist halt einfach, es ist ein faszinierender Berg und zwar nicht nur einfach, weil er der höchste ist, es ist eine fantastische Landschaft. Mhm. Und das ist halt jetzt einfach der Everest gewesen.
Ja, wir haben jetzt, also, wie habt ihr das ever froh gebeichtet? Nimmt mich jetzt auch gerade Wunder.
Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist klar, ich habe das natürlich sehr früh, sobald sich das die Idee ein bisschen einfach konkretisieren, mit meiner Frau besprochen und ich habe da wirklich ein riesen Glück, dass ich eine Frau habe, die mich da voll und ganz unterstützt hat. Mhm. Was aber euch quasi das Vertrauen hatte und auch die Sicherheit hatte, dass ich hier nicht irgendwie einen absoluten Blödsinn machen und Risiken eingehen, die nicht notwendig sind. Und ich glaube, das ist sicher ein Ergebnis von, ja, wir sind seit 25 Jahren zusammen und wir kennen einander natürlich sehr gut. In der Zwischenzeit ja, haben wir noch zwei Buben. Und das sind schon Fragen, die man sich natürlich stellt. Ist das verantwortbar oder nicht? Ja. Ich habe mir in dem Sinne ein bisschen geholfen, dass ich von Anfang an gesagt habe, es gibt absolut keinen vernünftigen Grund, auf Everest zu gehen. Also die Diskussion haben wir von Anfang an nicht einlassen. Aber meine Freunde und auch meine Buben haben bald einmal mich darin unterstützt. Wobei man gerade mit den Kindern natürlich aufpassen muss. Die sind natürlich leicht zu manipulieren. Das ist das Gefühl, wohl, das ist klar, gang die Nummer. Und das ist auch etwas, das alleine ist schon ein interessantes Projekt. Oder wie gehe ich mit dem Thema, mit meinen Kindern um? Für ihnen auch einerseits Sicherheit zu geben, aber auf der anderen Seite sicher auch nicht zu verschweigen, dass halt da gewisse Gefahren sind und dass halt immer wieder etwas passieren kann.
Jetzt, ja, geht euch auf dem Hinblick. Wie bereitet man sich auf so ein Abenteuer vor?
Es sind zwei Teile. Also es geht einerseits natürlich darum, dass man wirklich sehr intensiv trainiert. Mhm. Also ich habe anderthalb Jahre vorher schon eigentlich angefangen, trainieren. Ich habe schon im Vorfeld andere Expeditionen gemacht. Ich war zweimal in Südamerika gewesen. Schon einerseits einmal für feststellen, kann ich das überhaupt noch, gefällt mir das überhaupt noch. Mhm. Und nachher dann ganz gezielt schon im Hinblick auf den Everest, für sich schon ein bisschen zu akklimatisieren. Mhm. Also es ist eine reine körperliche Vorbereitung. Mhm. Aber ich glaube, mein Glück war schon, dass ich bald einmal realisiert habe, wir müssen den Kopf ganz gut auf das hin vorbereiten. Mhm. Und eben die Mentalvorbereitung. Weil mir wird da unwillkürlich in Extremsituationen kommen und auf die müssen wir sich vorgängig schon vorbereiten. Und ich glaube, das ist sicher eine von meinen Stärken gewesen, dass ich mich auch mental ganz gut auf das einstellen.
Jetzt die Expedition ist jetzt wie lang gegangen?
Am Everest waren wir gesamthaft 2 Monate unterwegs.
Jetzt gehe ich direkt auf die Spitze. Ihr seid oben an. Was ist das für ein Gefühl?
Das ist eine Frage, die ich sehr viel gestellt bekomme. Es ist interessanterweise, wenn ich auf einen Gipfel bin angekommen, ist es für mich eine relativ emotionslose Sache gewesen. Das Ganze ist für mich wie ein Film abgelaufen. Mhm. Und das ist mir eigentlich auch aufgefallen. Ich bin ja mit meinem besten Bergkollegen, den ich seit 30 Jahren zu Berg habe, mit Pitl Meinrad, zusammen da am Everest gewesen. Und wir sind zusammen da auf dem Gipfel gewesen. Und wir haben wirklich das Glück gehabt, wir sind eine ganze Stunde auf dem Gipfel gestanden, haben das beste Verhältnis gehabt. Haben mich wirklich pudelwohl gefühlt. Mhm. Also das ist auch nicht selbstverständlich. Aber im Nachhinein, wenn ich das ein bisschen analysiert habe, ist mir einfach auch bewusst geworden, es ist wahrscheinlich einfach schon nur der Respekt da gewesen, bewusst oder unbewusst, ich habe erst die Hälfte von der Miete, oder wir müssen noch reingehen.
Jawohl, ja.
Und darum ist das vielleicht wie eine Sicherheitsmassnahme, die einem nicht in allzu euphorische Stimmung reinkommt, weil man einfach weiss, ja, wir müssen sehr, sehr aufpassen und konzentriert bleiben und für einen Abstieg wirklich mit voller Kraft und mit allen Sinnen können dabei sein.
Also der Everest, müssen wir jetzt halt gleich sagen, ist der höchste Berg auf der Welt, ihr habt noch bestiegen, was natürlich nicht der einzige Berg ist, den ihr bestiegen habt. Ihr habt noch Schuppen andere bestiegen, seid in jensten Ländern gewesen und habt euch beruflich auch total neu orientiert. Über die ganzen Sachen, die wir euch noch reden, aber im letzten Teil. Ihr hört die Sendung «Zum Kaffee mit dem Patrick Zbrunn». Jetzt haben wir über den Mount Everest schon geredet. Er hat den Mount Everest bestiegen, muss man halt sagen. Der höchste Berg der Welt. Aber es ist nicht alles. Der Patrick Zbrunn war heute in Südamerika auf Expedition, in Argentinien, in Asien. Jesus Gott. Was könnt ihr da für Eindrücke mit uns teilen von diesen ganzen Ländern? Alles, was ihr da gesehen habt, miterlebt habt.
Gut,
kann man das in Worte fassen?
Ja, grundsätzlich. Es kommt immer davon, wie viel Zeit man dafür hat. Aber wir haben, habe ich auch immer geschätzt beim Bergsteigen, dass man es eben auch kombinieren kann mit Reisen. Dass man auch mit dem Kontakt mit ganz verschiedenen Kulturen hat. Mhm. Und das ist natürlich, ich tue sowieso gerne Reisen. Und wenn man natürlich das eine mit dem anderen kann kombinieren kann, ist es umso schöner.
Was war für viele Leute das Beeindruckendste gewesen?
Ganz generell?
Ja.
Das ist schwierig zu sagen.
Ja, bei so vielen Expeditionen, das glaube ich natürlich jetzt gerne.
Was ich muss sagen, ist, auch gerade im Everest, wir sind begleitet worden vom Schweizer Fernsehen und die haben eine Dokumentationssendung mit uns zusammen gemacht, mit dem Thema Sherpa. Und das ist sehr, sehr interessant. Und das ist zum Beispiel etwas ganz Faszinierendes gewesen, dass man da so intensiv mit so einem Volk kann zusammen sein, zusammen arbeiten, was ein maßgeblicher Teil ist natürlich vom eigenen Erfolg. Aber dass man wirklich da die Gelegenheit hat, einander kennenzulernen, oder? Und auch die Verschiedenartigkeit kennenzulernen. Und gerade die Sherpa, das ist ein fantastisches Volk. Aber das war auch in Südamerika so. Also das ist einfach, dass man einander die Gelegenheit hat in einem Umfeld, wo alle Freude haben und wo man sich wohlfühlt.
Ich wurde da sehr auf so totale Gegensätze gestoßen, wo man mir sagen, das geht jetzt gar nicht, dass ich mit ihnen rauskomme.
Das gibt es natürlich schon, aber das gibt es auch hier bei uns.
Das stimmt jetzt auch wieder.
Ja, ja.
Leider recht. Aber alles in allem einfach wunderschöne Eindrücke und Erfahrungen.
Das sind schöne Erinnerungen und schöne Erlebnisse.
Wie viele Berge habt ihr jetzt schon wieder bestiegen? Sagt mir mal.
Ich weiß es nicht.
Also, ihr wisst es gar nicht, gell?
Das haben wir jetzt wirklich nie gezählt.
Aber es sind so viele, dass es nicht mehr wissen, gell?
Ja, es sind schon ein paar einige zusammengekommen. Jetzt in diesen, was sind das jetzt? Fast ja, 30 Jahre, wenn ich zu Berg gehe.
Mehr, 35 Jahre. Habt ihr jetzt für die Zukunft auch schon das Ziel vor euch oder lädt ihr das so ein bisschen auf euch
zu suchen? Das lasse ich mal auf mich zukommen.
Effektiv.
Im Moment habe ich andere
ja, Gipfel noch zu besteigen. Die anderen müssen wir jetzt unbedingt erwähnen. Ich habe ja schon vorher erwähnt, beruflich ein total Neuanfang. Ich muss es so ausdrücken, ein totaler Neuanfang. Der Patrick Sbrunn hat jetzt nämlich beschlossen, eine Weinkellerie übernommen. Wie kommt man jetzt zu einer Weinkellerie? Nach dem Ganzen zu einer Weinkellerie?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich bin zum Teil ein bisschen überrascht. Aber es ist nicht ganz zufällig. Also ich habe im Verlauf an meinem Sabbatical-Leben letztes Jahr habe ich irgendwann mal einen Entschluss gefasst. Ich wollte wieder so unternehmerisch tätig sein. Ich wollte so wieder eine Firma können oder eine Firma übernehmen, wo ich mich aktiv reinbringen kann. Und habe gesagt, ich bin von der Branche sehr frei, sehr offen. Für mich ist eigentlich das Wichtigste, dass es ein Produkt sein muss, wo ich mich 100% damit identifizieren kann. Und wenn das Produkt nachher noch eine Brand ist, die man kennt und mit einer Passion verbunden ist, umso schöner. Aber ich habe geografisch zum Beispiel habe ich der ganz Schweiz eigentlich mir offen gelassen. Und wenn der die Firma halt in Zürich wäre, hätte ich halt vielleicht 2 Tage da vor Ort geschafft und sonst wäre ich in Siders geblieben, weil das ist auch klar gewesen, wir wollen in Siders bleiben im Moment. Und ganz zufällig sind da plötzlich sind da 2 Dossier bei mir auf dem Tisch gelegen und das sind 2 Kellerien gewesen. Und da hat man sich halt gedanklich mit dem auseinandersetzt und plötzlich habe ich eigentlich gesehen, ja, das ist eine absolute Herausforderung.
Ja.
Aber eben, es ist etwas, wo ich mich damit identifizieren kann und habe einfach nachher zugepackt.
Jetzt, zupacken müsst ihr, glaube ich, immer noch. Also, die Weinkellerie habt ihr jetzt knapp ein Jahr, kann man sagen.
Nein,
das ist
3-4 Wochen, Anfangsjahr
habe ich übernommen. Jesus Gott.
Ja, Jesus Gott, das kann ich nicht sagen. Nein, das ist brandaktuell. Und ja, das ist ja offensichtlich. Ich bin da ein absoluter Quereinsteiger.
Ja.
Wobei, das bin ich vor 20 Jahren auch gewesen, wenn ich in die Industrie, technische Welt
einsteige.
Und ich bin auch nicht Ingenieur oder Techniker. Oder? Und darum habe ich da eigentlich auch keine Berührungsängste. Im Gegenteil, ich finde es ja immer noch so spannend und wahrscheinlich auch, kann das eben auch ein Teil vielleicht vom Erfolg sein, dass man ganz unbefangen und nicht mit einer sogenannten Betriebsblindheit in eine neue Branche kann einsteigen kann. Ich meine, der Wein mache ja nicht ich, für das habe ich wirklich ein hervorragendes Team, das da sehr gute Arbeit macht. Ich schaue mit denen zusammen, jetzt schauen, okay, was ist das Potenzial von der Kellerie und ich werde sicher sehr stark engagiert sein im Marketing und im Verkauf. Kann aber durch das, dass ich eben unbefangen bin, die sogenannten hinter dummen Fragen stellen,
ja,
die einem oftmals ganz neue Wege aufzeigen, wo vielleicht 20, 30 Jahre in diesem Business ist, vielleicht noch gar nicht daran gedacht hat.
Da wartet natürlich viel Arbeit auf euch. Aber das Gute an Patrick Sbrunn ist ja, er hat keine Angst vor Arbeit.
Ja.
Die Herausforderung nehmen dir gerne an, glaube ich.
Das ist richtig. Ich bin offensichtlich einer, der ein bisschen der Challenge sucht und vielleicht auch braucht. Der aber auf der anderen Seite auch keine Berührungsängste hat, eben von ganz Neuem. Ich habe immer gesagt, wenn man nicht loslässt, hat man die Hände nicht frei, für Neues anzupacken. Und das ist schon irgendwas da, was mich vielleicht kitzelt und sagen, so jetzt, das nimmt mich jetzt wirklich Wunder. Und Gott, ich bin wirklich ein Walliser und ich fühle mich sehr, sehr verbunden und sehr wohl im Wallis. Und ich bin der Meinung, dass der Wein ist der beste Botschafter, den wir haben. Für uns ist es wirklich ein wunderschönes Land. Also der Wein ist eine Symbiose von Natur, von Sonne, von Tradition, von Teamarbeit, von einer Lebensfreude. Wir ja sehr oft verbunden werden im Wallis. Und darum habe ich natürlich umso mehr Freude daran, dass man das so mit einer Arbeit, Herdarbeit, wie ihr sagt, mit einer Passion, mit einer Leidenschaft kann versuchen, sie zu verbinden.
Also Patrick Sbrunn, ein unglaublich vielschichtiger Mann, viel Mühe, natürlich sind euch Glück im Leben, muss man haben. Wir sind schon am Ende unserer Sendung. Ich glaube, ihr seid immer für eine Überraschung zu gut. Zum Schluss überrasche ich auch und ihr könnt in dieses Grüßtelefon eröffnen und ein Grüß ins Oberwallis schicken.
Oh!
Voilà, geschafft!
Ja, jetzt hat er mich wirklich überrascht. Ja, ich tue natürlich jeden grüßen, der gerne einen guten Schluck Wein hat und tue jeden in dem Sinn einladen, einmal vielleicht auf Salgest zu kommen, das wunderschöne Weindorf und da mal bei uns beim Wein des Chevalier vorbeizukommen, dass wir zusammen ein Glas Wein trinken können.
Patrick Sbrunn, merci, dass ihr da war.